Unser Auto wurde Pfingsten, da haben wir gecampt, Camping gemacht, wurde durch einen Sturmschaden verkratzt. Der Sturm hat das Zelt am Auto kaputt gemacht und das Gestänge hat das Auto an mehreren Stellen verkratzt. Nicht schön. Nach langem Hin und Her mit der Versicherung kam dann endlich die gute Nachricht, dass die Versicherung den Sturmschaden als Sturmschaden akzeptiert und mit einem Eigenanteil die Kratzer wegmachen lassen will. Und jetzt vor kurzem in unserem Urlaub wurde während unserer Urlaubszeit das Auto abgeholt von der Lackiererei, ganz neu besprüht, alle Kratzer weg und sogar wieder gebracht. Und als wir aus dem Urlaub zurückkamen, haben wir gesehen, da steht ja das Auto, das ehemals verkratzte Auto, und sind hingeschlendert und haben uns das angeguckt und haben festgestellt, ja, diese Lackierwerkstatt, die hat ganze Arbeit geleistet. Also das sah aus wie neu. Also Elke, schien es sogar so, als hätten die das ganze Auto neu lackiert. Hammer. Am Montag treffen wir uns immer hier für 2 Stunden zu einem Glaubensgespräch. Da kann jeder dazukommen. Von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr. Ich weiß, es ist eine krumme Zeit, aber die dazukommen, der Vorhut zum Beispiel, weiß, dass wir in der letzten Zeit uns immer das Vater Unser angeguckt haben und gebetet haben und uns so versucht haben, das Vater Unser auch zu merken, weil das ja ein wertvolles Gebet ist und weil sich das lohnt, dass man das auch auswendig weiß. Und der Vorteil ist eben, dass wir so das Gebet dann auch so verinnerlicht hatten. Und an einer Stelle in dem Vater Unser heißt es, da sagt Jesus auch zu uns heute: So sollt ihr beten, Vater im Himmel, führe uns nicht in Versuchung. Vater im Himmel, führe uns nicht in Versuchung. Sehr gut. Ich mache immer so, und dann kommt das nächste Bild. Genau. Ganz unten rechts könnt ihr es ein bisschen sehen. Das ist der Predigttext für heute. Vater im Himmel, führe uns nicht in Versuchung. Die Frage wäre an uns heute Morgen: Wie sollen wir diese Bitte verstehen? Das bedeutet ja, dass Gott in Versuchung führt, uns, oder? Herzlich willkommen. Aber führt Gott selber uns in Versuchung? Verlockt er uns? Bringt er uns dazu, Böses zu tun? Es gibt mindestens eine Bibelstelle, die deutlich dagegen spricht. In dem Jakobusbrief im Kapitel 1, in den Versen 13 bis 15 steht klipp und klar: Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott kommt nicht in Versuchung, Böses zu tun, noch verführt er jemanden zum Bösen. Ganz deutlich, Gott führt uns nicht in Versuchung, sagt Jakobus, steht in der Bibel. Jeder wird von seiner eigenen, von sich selbst, von seiner eigenen Begierde, von seinen eigenen Verlangen, von seinen eigenen Wünschen, die ihn manchmal irgendwo hinführen, wo wir vielleicht nicht hingehen sollten, die uns einfängt, in Versuchung geführt. Gott führt uns nicht in Versuchung, sondern die Versuchung kommt von uns, von innen, eine Möglichkeit, von unseren eigenen Begierden, Wünschen, von unserem Egoismus. Aber bleibt trotzdem die Frage: Wieso steht im Vater Unser, kennt ihr Vater Unser? Ne? Ja, die wissen genau, ne? Weil wir das dienstags immer, ne, beten, gibt doch die Stelle für, ne? Aha. Da heißt es ja, diese eine Stelle, führe uns nicht in Versuchung. Könnt ihr euch erinnern? Führe uns nicht in Versuchung. Steht trotzdem im Vaterunser. Wieso? Jetzt nicht erschrecken, ich habe sieben Antworten darauf, sind aber sieben ganz kleine Antworten. Sieben Antworten, ne? Seht ihr ja schon so ein bisschen, ne? Sind sieben kleine Antworten. Die erste Antwort, die Falle. Wieso steht das im Vaterunser? Eine Antwort, es liegt an der Übersetzung, an der deutschen Übersetzung. Im Griechischen steht für führen ein Wort, eisaimi, können wir wieder vergessen, ne? So, dass wir es mal gehört haben. Und das bedeutet, über jemanden kommen, bei jemanden einfallen, so wie ein Einbrecher. Könnt ihr das lesen? Oder ist es zu klein? Es geht, ne? Oder? Könnt ihr das lesen? Ja. Der ursprüngliche Wortlaut im Aramäischen, also in der Sprache, in der Jesus geredet hat, müsste also so wiedergegeben werden, gib, dass wir nicht in Versuchung hineingeraten, nicht in eine Falle tappen. Es gab einen Kirchenvater in der Anfangszeit des Christentums, Ambrosius, auch ein schöner Name, wie ich finde, und der hat das so übersetzt, lass nicht zu, Gott, lass nicht zu, dass wir in Versuchung geführt werden. Also nicht von Gott, sondern wir bitten Gott darum, dass er es nicht zulässt, dass wir in Versuchung geführt werden, dass wir in eine Falle tappen. Origenes, ein anderer christlicher Theologe aus dem 2. Jahrhundert, schreibt in seiner Schrift zum Vater Unser, hat sich schon Gedanken gemacht darüber, lass nicht zu, dass wir der Versuchung erliegen. Wir bitten also um Standhaftigkeit in der Versuchung, dass er uns, Gott, an die Hand nimmt und führt, sagt Thomas von Aquin, auch ein bekannter Mann aus der Kirchengeschichte, einer der großen Theologen in der Geschichte der christlichen Kirche. Vater im Himmel, lass uns der Versuchung nicht erliegen. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ne, lass uns der Versuchung nicht erliegen. Also wir sollen nicht umfallen, wenn die Versuchung kommt. Bewahre uns in der Versuchung, dass wir nicht von dir, von Gott abfallen. So müssten wir eigentlich das Vaterunser beten. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir das Vaterunser beten, ne, dass wir bei dieser Stelle das vielleicht ein bisschen anders in Erinnerung behalten. Es gibt noch einen französischen Theologen, den ich auch nicht kannte, deshalb ist der Name uninteressant, der schreibt, Gott führt nicht in Versuchung, Gott liebt. Aber er packt uns auch nicht in Watte, um uns vor allem zu bewahren. Er wollte nicht, dass es in der Welt zugeht wie in einem Priesterseminar, in dem man jedem Schüler, jedem Bibelschüler, zwei Aufseher an die Seite gestellt hat, die den ganzen Tag mit ihm mitgelaufen sind. Ja, wenn wir an unsere Ausbildung denken, oder ne, du, ne, wenn du überlegst, dass du immer zwei Bodyguards dabei gehabt hättest, und die waren dafür da, dass dieser Priesterschüler sich anständig benahm und dass es keine Gelegenheit für ihn gab zur Sünde. Die Falle für mich war, als wir nach dem Urlaub unser schön frisch lackiertes Auto betrachten wollten, dass ich das gesehen habe. Könntet ihr das sehen? Also, ne, da ist die Elke dahinter, ne, so, aber vor der Elke ist, könnt ihr das sehen? Also wenn es ein Fisch gewesen wäre, ne, hätten wir gesagt, okay, es ist, aber da, ne, da hat jemand gezeichnet. Ne, also drei schöne, frische Kratzer. Es ist ein altes Auto, ne, und wenn nicht gerade diese besondere Situation gewesen wäre, dass das Auto gerade von allen Kratzern befreit worden wäre, ne, hätte ich es. Aber so war es eine Falle für mich, in die ich nicht geraten sollte. Eine zweite Antwort, der Test. Was ist denn jetzt mit Versuchung genau gemeint? Mit Versuchung. Das griechische Wort, das für Versuchung steht, ist natürlich ein anderes als das, was wir führen. Das heißt Peirasmos. Peirasmos können wir auch wieder vergessen, nur dass wir es mal gehört haben. Und das heißt sowohl Versuchung im Sinne von verführen, vom rechten Weg abweichen, vom richtigen Weg abweichen, wegführen, als auch Prüfung, jemand testen, jemand vor Augen führen, wo er steht. Und da ist mir ein schönes Beispiel gestern Abend eingefallen. Wir haben uns mit unserem Sohn gestern getroffen und der spielt Badminton. Also ne, für uns als Laien Federball, aber ihr dürft niemals zu jemandem ne, Federball sagen, Badminton. Und der spielt ganz gut Badminton. Und hat immer sonst mit seiner Freundin zusammengespielt gegen andere und die haben eigentlich ziemlich alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Und gestern war in Oberhausen, in Stärkrade, ein Turnier, wo immer ein Mann und eine Frau, Mixed heißt das, zusammenspielen. Ne, gegen andere, gegen immer ein Mann und eine Frau. Und die beiden sind da angereist und haben gedacht, ne, läuft wie immer, wir werden ganz weit vorn platziert werden, sind aber ganz geschockt, denn da waren Bundesligaspieler dabei und zweite Bundesliga, ne, und andere. Und da sind sie nur Vorletzter geworden. Und da haben sie gesehen, wie jemand spielt, ne, ein Test, der vor Augen führt, wo man steht, wo sie stehen. Ne. Sie sind nicht mehr Kreisliga, sondern schon so Bezirksliga, Bezirksklasse. Aber Bundesliga ist nochmal eine andere Hausnummer. Das war ein Test für die beiden, der ihnen vor Augen geführt hat, wo sie stehen. Es ist wie eine Prüfung in der Schule, die uns zeigt, wo wir stehen. Dass Gott uns Menschen in Prüfungen schickt, das ist klar, das ist bekannt. Und das ist was anderes, als in Versuchung führt. Eine Prüfung hat auch was Gutes. Und in der Bibel lesen wir viele Beispiele. Bei Abraham, die große Prüfung, wo er seinen Sohn Isaak, ja, wo Gott ihn getestet hat, ob er auch seinen Sohn Isaak für ihn geben würde. Das war schon eine außergewöhnliche Prüfung. Aber eine Prüfung ist eben keine Versuchung zum Bösen, sondern ein Test, wie in der Schule, bei dem ich erkenne, wo ich stehe. Eine Prüfung will mir zeigen, woran ich noch arbeiten muss, wo noch Defizite sind, wo mein Vertrauen vielleicht doch noch nicht ganz so groß ist. Anders als die Versuchung, die will uns verführen. Dass wir Menschen Wesen sind, die sich leicht verführen lassen, ich glaube, wenn wir über uns nachdenken, ne, das leuchtet doch irgendwie ein. Das fing bei Adam und Eva an, als da so eine Schlange, noch auf Beinen übrigens, ne, die kam nicht angekrochen, die hatte noch Beine vorher, die Schlange. Ne, und der Teufel benutzt diese Schlange, um die ersten beiden Menschen zu verführen. Und das setzt sich fort bis heute. Und diese Schlange, ne, fragt die beiden, sollte Gott gesagt haben, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Ihr werdet das Gute und das Böse erkennen. Wir Menschen sind immer sehr empfänglich für die Stimme des Misstrauens. Und das zieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte bis zu uns heute. Der Mensch lässt sich verleiten und lässt sich immer wieder gerne in die Irre führen, weil er denkt, es wird schon gut gehen, das ist der gute, der bessere Weg. Auch in politischen Fragen kann man das beobachten, wo Menschen sich verführen lassen, bis hin zum Mord an anderen, an Volksgruppen, bis in die heutige Zeit. Martin Luther hat gesagt, wir sind von vorn und von hinten von Anfechtungen umgeben und können uns davon nicht frei halten. Von vorn und von hinten von Anfechtungen umgeben. Sie bedrohen uns von links und rechts. Wie meint er das? Von vorn, von hinten, von links und rechts? Meine Versuchung war von vorn gekommen, von vorn, ne? Von der Motorhaube an dem Fahrzeug. Da hat sich also extra jemand davor gestellt. Für ein Auto, was gerade für über 2000 Euro von allen Kratzern befreit wurde, war meine Versuchung von vorn. Und im Zusammenhang damit kam bei mir der Verdacht auf, wir hatten noch einen Zettel hinter der Windschutzscheibe und wir haben rausbekommen, von wem dieser Zettel war. Und natürlich war für mich die Versuchung, diese beiden Fakten zu verknüpfen. Der Kratzer auf der Motorhaube und der Zettel eines Nachbarn, der sich über etwas geärgert hat. Bei Martin Luther haben wir gerade von vorn, von hinten, von links, von rechts gehört und damit sind wir bei der dritten Antwort, die Richtung. Aus der Richtung kommt die Musik und da ist es schon wieder zu Ende. Die Richtung, nochmal zu Martin Luther. Die Anfechtung kommt von links, sagt er, das bedeutet, sie kommt aus der Schwäche. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie, ne? Also von links aus der Schwäche. Krankheit, Armut, Unehre, also der Verlust oder die Verminderung von Ehre und des Ansehens und alles, was weh tut, sagt Martin Luther, das ist die Verführung von links. Ganz besonders, wenn einem sein Wille, sein Vorhaben, sein Ratschlag, sein Wort und Werk verworfen und verachtet wird, wenn die Pläne plötzlich so ganz anders laufen. Also wenn wir gedemütigt werden, scheitern, einzustecken haben und leiden. Da kommt man in Versuchung zu hassen, bitter zu werden, zurückzuschlagen. Und ich kann mich zumindest mit meinen Gedanken nicht ganz frei machen davon. Wir gleich, Jasmin, nach dem Gottesdienst. Wenn das Leben anders verläuft, als wir es geplant haben und wir machen einen vermeintlichen Verursacher dafür aus, kann es passieren, dass wir Menschen da zurückschlagen wollen. Und manche kommen da nicht mehr raus aus so einer Schleife. Herzen werden verhärtet, sodass sie sogar Gott anklagen für das Leid, für den Schicksalsschlag, für das, was einem passiert. Und so war ich in der Versuchung, mein Missmut gegenüber diesem Nachbarn, der diesen Zettel geschrieben hat, wegen dem Kratzer auszudrücken, in Gedanken. Und ich will euch gar nicht hier erzählen, was in meinem Kopf alles an Möglichkeiten sich abgespielt hat. Das ist die Anfechtung von links. Die Anfechtung von rechts, nach Martin Luther, sie kommt aus der Position der Stärke. Ich bin erfolgreich, geliebt, es geht mir gut, alles ist scheinbar in Ordnung. Auch der Wohlstand hat seine Gefahren und führt manchen zu einem falschen Denken, zu einem falschen Tun. In unserer noch Wohlstandsgesellschaft sehen wir das deutlich. Und es ist noch immer interessant zu sehen, wie beispielsweise, wie viele Lebensmittel jeden Tag immer noch weggeschmissen werden, von privat, aber auch von Geschäften. Eine vierte Antwort, der Ausgangsort. Von wo kommt die Versuchung? Es gibt auch eine Versuchung, die von innen oder von außen kommt. Von innen natürlich von uns selber, aus unserem eigenen Herzen, aus unserem Denken, aus unserem Fühlen, von dir persönlich. Jeder von uns wird versucht und wird von seiner eigenen Begierde, von seinen eigenen Wünschen, von seinem eigenen Egoismus zumindest beeinflusst. Wenn zum Beispiel unsere Augen uns verführen, uns Wünsche und Träume, aber auch unsere Trägheit, unsere Gleichgültigkeit, Dinge, die von uns selber kommen, zu denken und manchmal auch zu handeln verführen, das vor Gott nicht bestehen kann. Von außen ist es auch nicht viel besser, wenn andere uns beeinflussen, andere Menschen, Werbung, das Internet ist voll davon. Das alles kann uns verführen. Und deswegen steht auch in den Sprüchen ganz am Anfang, der 10. Vers im Kapitel 1, wenn dich die bösen Buben locken, schöne alte Luther-Übersetzung gewählt, wenn dich die bösen Buben locken, können vielleicht auch Mägdelein sein, wer weiß, so folge ihnen nicht, denn ihre Füße laufen dem Bösen nach. Eine Warnung, die manchmal ein bisschen putzig klingt, aber die inhaltlich sicherlich in die Richtung geht. Die Kirchenväter, die in den ersten beiden Jahrhunderten gelebt haben, haben noch weitere Unterscheidungen vorgenommen, nämlich eine offene und eine verborgene Art der Versuchung. Offen ist die Versuchung offensichtlich, sie fällt uns an wie ein brüllender Löwe, etwas, was wir mitbekommen. Den Kratzer in dem Lack, den sehe ich jeden Tag, wenn ich mit dem Auto fahre. Da komme, an der Motorhaube komme ich immer vorbei, wenn es hinten gewesen wäre. Ne? Aber heute Morgen schien die Sonne und dieser Kratzer, der blendet mich, der leuchtet mich richtig an. Das Gegenteil, verborgen, diese Versuchung kommt auf ganz leisen Sohlen, verkleidet sich oft als Engel des Lichts, mischt sich gern unter die Frommen, macht sie hochmütig. Ich danke Gott, dass ich nicht solche Gedanken habe wie der Steffen, solche Rachegedanken. Sowas ist mir ja ganz fremd. Oder mich hat Gott zur Leitung bestimmt, also müssen die anderen tun, was ich sage. Das Gegenteil kann auch passieren, dass mich das kleinmütig macht. Ich bin ja nicht so viel wert, ich kann ja das eine nicht, ich verstehe vielleicht nicht alles. Gott kann mich doch nicht so gebrauchen wie vielleicht jemand anderes. Eine sechste Antwort sind die frommen Versuchungen. Es gibt noch eine Art fromme Versuchung, die Jesus in der Wüste erlebt hat, als Jesus selber versucht wurde. Und der Verführer, der Teufel, kommt dabei ganz bibelfest, wenn wir das lesen, hervor. Mit Versen aus dem 5. Buch Mose will er Jesus quasi dazu bestimmen, seinen Sendungsauftrag zurückzunehmen und sich ein angenehmes, bequemes, nettes Leben zu machen. 5. Mose, das muss doch Jesus überzeugen. Aber dieser durchschaut die Absicht dahinter. Man kann Menschen auch mit Bibelversen, mit Zitaten, mit frommen Versen, mit Sprüchen verführen. Noch dazu noch etwas, wenn man es leicht überliest. Die sechste Bitte im Vaterunser heißt nicht, führe uns nicht in Versuchungen, kein Plural, viele, viele, viele kleine Versuchungen, eine Mehrzahl. Es geht nicht um kleine, harmlose Verführungen, wie zum Beispiel diese, die man an einem italienischen Eiskaffee lesen konnte. Könnt ihr das sehen? Süße Versuchungen. Ja, bei dem Wetter klingt doch nicht schlecht, oder? Nein, es geht hier um etwas anderes. Es geht um die Versuchung. Nämlich die Versuchung, unseren Glauben an den Nagel zu hängen. Wenn es zu dicke kommt, wenn das, was auf mich einprasselt, ich nicht mehr verarbeiten kann, wenn ich das nicht mehr mit einem liebenden Gott übereinbringe und die Zweifel und das Misstrauen so groß werden, dass ich zumindest punktuell oder zumindest Bereiche meines Vertrauens aufgebe. Und ja, ich habe schon auch mit Leuten gesprochen, denen das passiert ist. Das kann passieren. Aus Verzweiflung, aber auch aus Vernunftsgründen oder aus Bequemlichkeit. Oder andersherum, Gott zu missbrauchen, ihn so zu denken, dass er meinem Bild, meinen Vorstellungen über ihn entspricht. Dass ich Gott sozusagen kleiner mache, als er ist, damit er mit meinen Vorstellungen übereinstimmt. Ich schaffe mir einen Gott nach meinem Bild, nach meinen Vorstellungen, damit ich mit den Dingen, die mir passieren, klarkomme. Damit ich mir nicht sagen muss, Gott ist allmächtig und er kann das verhindern. Ich schaffe damit Gott ab. Eine letzte Antwort, das Siegel. Auf den letzten Seiten der Bibel in der Offenbarung sammelt der Widersacher Gottes die Könige und die Völker der Erde und zieht in den Krieg gegen Gott, gegen Jesus. Er enthüllt sein wahres Gesicht, das, was in unserer aufgeklärten Welt im günstigsten Fall vielleicht nur hier und da zu sehen ist, dass es einen Widersacher gibt, der ein Interesse auch an uns hat, an uns Menschen. In der Offenbarung wird es deutlich, ganz deutlich, und zeigt sein wahres Gesicht und das Motiv, worum es ihm auch von Anfang an auch in unserer jetzigen Zeit ging, nämlich die Menschen von Gott zu entfremden, auseinanderzubringen, uns zu trennen, unser Vertrauen auf Jesus zu erschüttern, Zweifel zu sehen, uns zu Feinden zu machen. Der Feind will uns und Gott auseinanderbringen. Und es gibt nur einen, dem der Feind weichen muss, der stärker ist als er, nämlich Jesus. Und der wurde auch versucht, der weiß, wovon wir reden, beten, glauben, hoffen. Und er war ohne Sünde. Wir lesen es am Ende der Versuchungsgeschichte. Da verließ ihn der Teufel und die Engel dienten ihm. Im Gefolge Jesu haben wir den Anteil an diesem Sieg von Jesus. Wenn wir uns an Jesus hängen, auch ganz deutlich und das auch mal aussprechen, dann haben wir Anteil an seinem Sieg gegenüber der Versuchung, einen Keil zwischen uns und Gott zu treiben. Und so bete ich manchmal zu Jesus, für den Mann, für den Nachbarn, aber auch für den Kratzer. Für den Kratzer scheint es eine schöne Lösung anzugeben. Sollte es gemeint, gibt es Kaffee hinterher? Ja. Ne? Dann, wer es wissen will, die Lösung für den Kratzer erzähle ich dann beim Kaffee. Ich schließe mit einigen Versen aus dem Buch der Offenbarung. Der alte Drache, die Schlange, die auch Satan heißt oder Teufel, der die ganze Welt verführt, versucht, wurde gestürzt. Und ich hörte im Himmel eine mächtige Stimme rufen. Jetzt ist erschienen das Heil und die Kraft und das Reich. Und so endet ja auch das Vaterunser so ein bisschen. Unseres Gottes und die Macht seines Christus. Denn gestürzt ist der Ankläger, der uns Christen Tag und Nacht vor Gott verklagt. Er ist besiegt durch das Blut des Lammes. Deswegen haben wir mit Jesus eine Adresse, wo wir uns hinwenden können, wenn wir versucht werden. Und das wünsche ich uns, dass wir das tun, dass wir gute Erfahrungen damit machen und nicht in Fallen tappen, sondern unser Vertrauen weiter an Jesus hängen. Amen.